Also ich finde ja generell, sollten wir als Menschheit irgendwie wegkommen von dem Gedanken, dass wir Dinge nicht mehr verändern können, weil wir haben ja ganz viele Krankheiten und so, wo die Wissenschaft sagt, das ist unheilbar oder das ist nie mehr zu rückgängig zu machen. Und
gib mal ein Beispiel.
Ja, weil früher zum Beispiel war Krebs eine unheilbare Krankheit und mittlerweile gibt es aber schon Lösungen dafür zumindest Ansätze, die vielversprechend sind. Oder Alterungsprozesse.
Das ist ein hartes Thema. Warte, ich muss gerade mal erst reinkommen. Was startest du hier? Warte, okay,
ja, ich habe mir nur gedacht, so, es ist total traurig, wenn wir immer davon ausgehen, dass wenn wir mal das Gehör verloren haben, dann können wir nie wieder gescheit hören. Wenn wir mal unsere Sehkraft verloren haben, dann können wir nie wieder gescheit sehen. Und manchmal denke ich mir, vielleicht ist es ja nur unser fester Glaube daran, dass das irreversibel ist und dass wir dann nie mehr zurückkehren können.
Also, wenn du ein Auge verlierst, bin ich mir sehr sicher, dass das sehr schwierig sein wird,
das wieder. Es gibt Geschichten, ich habe keine Beweise dafür, aber wo ein kleiner Junge seinen Finger verloren hat bei einem Unfall und dann hat er aber als Kind immer mit einem Salamander gespielt und bei Salamandern ist es ja so, dass wenn der Schwanz
abfällt,
dann wächst er nach.
Glaubst
du
nicht?
Der hat das gesehen.
Ich glaube, das war ein Marvel-Movie oder ein Superheldenfilm.
Nein, ich schwöre, dann ist sein Finger nachgewachsen. Einfach nur, weil der so fest davon überzeugt war,
dass ein Salamander ist.
Dass das so ist. Also, dass die Dinge halt einfach nachwachsen, wenn sie nicht mehr da sind.
Okay, ich gebe dir irgendwo, vielleicht, das ist sehr ein Extrembeispiel. Ich kenne das zum Beispiel, ich bin der festen Überzeugung, ich bin ja kurzsichtig. Ich trage eine Brille, aber ich glaube, das ist alles antrainiert. Also das ist, mein Körper hat sich adaptiert auf meine Umwelt. Ich schaue nur auf mein Handy, ich schaue nur auf meinen Laptop, ich schaue nicht mehr in die Ferne, weil ich gar keine Ferne, du kannst nicht aus meinem Fenster auf einen Berg schauen, sondern halt auf das Nebengebäude. Und ich glaube, es gibt eine Brille, ich falle dann immer in solche komische YouTube-Video-Rabbit-Holes rein, es gibt so eine Brille, die hat so kleine Löcher, also das ist keine normale Brille, sondern stellst dir vor wie ein Sieb. Du hast ein Sieb vor den Augen.
Aber nur mit einem Loch vorne.
Mit ganz vielen kleinen Löchern, glaube ich. Und wenn du da durchsiehst, dann tut das irgendwie deine Linse so ganz merkwürdig strapazieren, dass es so ist, als würdest du in die Ferne schauen. Und angeblich, ich habe mir die jetzt noch nicht bestellt, weil die super teuer ist, kann man David wieder seine Kurzsichtigkeit rückgängig machen.
Aber ich muss sagen, ich stimme dir zu. Ich habe auch gemerkt, seit ich angefangen habe zu arbeiten und vor einem Bildschirm 5-6 Stunden am Tag sitze, werden meine Augen einfach schlechter.
Komplett. Das ist bei mir auch so ein Werdegang quasi.
Ja,
es wird immer schlechter
ganz, ganz
von Jahr zu Jahr.
Also,
ich weiß nicht, was man dagegen machen kann. Ich probiere schon nicht mehr so viel vom PC zu sitzen.
Also ich glaube, Vitamin A soll ganz gut sein für die Augen und Karottensaft.
Das ist in meinen Rinderleberkapseln sogar auch drin.
Vielleicht helfen sie dir deshalb so gut. Aber es ist ja wirklich so, du kannst ja mit der Ernährung recht viel steuern. Aber andererseits gibt es ja auch den Placebo-Effekt. Und das ist ja ein nachweisbarer Effekt, dass man sich ganz viel einbilden kann und ganz viel mit seinen eigenen Gedanken irgendwie beeinflussen kann. Und ich habe mir dann echt gedacht, wie kann das denn sein, dass wir so feste Überzeugungen haben? Vielleicht sind das die einzigen Dinge, die uns davon abhalten, zu fliegen oder so. Oder keine Ahnung.
Du schraubst die Schwelle immer sehr hoch. Also Fliegen, ich glaube vielleicht so, dass man höher springen kann. Fliegen ist sehr crazy.
Aber das stimmt mit dem Springen. Sportler, wenn sie ihre Strecke im Kopf zuerst mal durchgehen oder Skifahrer und die das trainieren, gedanklich, können ja dann wirklich bessere Leistungen erzielen. Einfach nur, weil sie sich mental besser darauf vorbereitet haben und ihre Gedanken mehr dabei haben.
Ja, ich glaube, wir können generell unser Potenzial viel größer erweitern, weil wir gar nicht denken, dass es möglich ist. Fliegen ist crazy, aber zum Beispiel, ich gebe zum Beispiel, irgendwie im Schnelllauf oder wie heißt das, 100-Meter-Lauf, gab es so Jahr oder Jahrzehnte lang einfach so die Vorstellung, es geht nicht schneller als 9 Sekunden 30 oder so. Und dann kam einfach Usain Bolt
und hat es gemacht.
Und seitdem können das viele plötzlich.
Genau.
Irgendwie, ich meine, vielleicht können es auch die Schuhe sein oder Genetik, die dabei, keine Ahnung. Aber auf
die Evolution
jeden Fall
der Menschheit hat sich weiterentwickelt.
Ja. Oder zum Beispiel beim, das habe ich letztens gesehen, ich kenne die ganzen Sportarten nicht. Da ist so ein Stab und dann springt
Hochstabspringen.
Ja, genau. Aber ohne Stab. Moment.
Hochsprung,
genau. Früher ist man wie so ein Fisch drüber gehupft, weißt du, so wie so ein Hecht. Oder nein, ich glaube sogar
mit
noch dümmer.
Mit dem Kopf
dümmer.
Voraus oder was?
Ja, irgendwie so. Oder ich glaube sogar, sogar mit den Beinen. Ich glaube, man hat so probiert, die Beine so drüber zu schwingen. Und dann ist ein komplett crazy Typ, irgend so ein schwedischer Physiker, hat dann irgendwie auch so begonnen mit dem und der hat dann entdeckt, okay, ich kann einfach, der hat das so berechnet, nämlich so physikalisch, okay, ich springe einfach so, dass ich mit dem Rücken zuerst quasi drüber gehe und seitdem ist das die neue Technik.
Ja, ist ja auch viel schlauer, weil dann kannst du einsparen. Aber
komm mal drauf.
Ja, das
vielleicht
stimmt.
Gibt's noch ganz, vielleicht ist der Löffel gar nicht das beste Werkzeug, um eine Suppe zu essen. Wir haben es einfach noch nicht, vielleicht ist einfach die Hand. Oder? Weißt du, was ich meine?
Die Hand.
Ja, die kann schaufeln.
Oder die Zunge, wie bei Katzen, die ja auch Flüssigkeiten... Ich
glaub, das haben wir halt noch nicht so oft probiert. Wieso? Ach, das machen Tiere, aber doch nicht der Mensch. Wir haben den Löffel.
Na, absolut. Und ich finde, das wird uns viel zu wenig antrainiert, so von klein auf, dass wir eigentlich viel mehr Möglichkeiten oder Variationen haben könnten.
Ja, weil wir immer so eine Schublade gesteckt
genau,
werden.
Genau, so, es ist immer so ist es und dann machst du das so.
Ja, genau. Alle machen es so. Man springt doch nicht einfach aus dem Fenster. Weißt du, und ich glaube, die Leute... Die haben probiert zu fliegen, die aus dem Fenster springen. Und denen hat man gesagt, ja genau. Und die hat man einfach so als Kinder zurückgehalten.
Wer weiß, vielleicht könnten wir heute alle fliegen.
Ja,
vielleicht können wir die Gravitation auch einfach ausschalten. Vielleicht haben wir das einfach noch nicht gecheckt,
einfach
wie das
ein Knopf,
geht.
Hier so, der irgendwo liegt.
Boah,
das wäre aber cool. Glaubst du, ist das? Aber Gravitation ist ja von der Erde ausgehend. Glaubst du, können wir da viel unternehmen?
Ich weiß es nicht, aber es gibt schon... irgendwelche Beziehungen zwischen was dem Mond und Erde. Das hält sich ja
voll
auch
so
mit Gravitation in einer Balance.
Ebbe und Flut.
Genau.
Ich check bis heute nicht, wie das funktioniert.
Ich
will es gar nicht erörtern. Ich glaube, wir kommen da in ganz schwierige Gefilde.
Aber das hat schon also das kann man schon irgendwie verändern, glaube ich.
Aber
wir haben es vielleicht noch nicht rausgefunden, wie, aber stell dir einfach mal vor, wir könnten unsere Gravitation halt selber beeinflussen.
Jeder so. Selber für sich.
Genau, und dann kannst du halt an einem Tag mal leichter und dann hüpfst du so durch die Straßen und bei jedem Hupfen bist du so 20 Meter in der Luft. Oh mein Gott, ich habe mir früher immer vorgestellt, wenn ich Bus gefahren bin und im Stau gesteckt bin, dass der Bus solche Stelzen ausfahren kann, mit denen er sich so ganz rauf katapultiert und dann so
das
nach vorne
voll kreativ,
werfen kann.
Marie.
Das war so meine Beruhigung. Ich komme noch rechtzeitig zur Schule, der Bus
der
kann
Bus
das.
Der Bus muss nur seine Beine ausfahren, ja. Dann wird schon alles gut gehen. Ich habe beim Busfahren, nee, ich bin nicht Bus gefahren, ich bin Straßenbahn gefahren. Ich habe mir immer vorgestellt, ich glaube, das haben ganz viele Leute, dass nebenher so ein Mann einfach mitrennt. So ein Schattenmann. Kennst du nicht den Schattenmann?
Nein.
Oder das Strichmännchen? Man schaut dann nämlich so, weil die fährt dann so schnell. Also immer wenn sie fährt, dann schaust du so, keine Ahnung, auf einen Fluss oder so und dann stellst du dir vor, dass da einer so...
Speedrun,
ja, und so Parcours macht, so ein Strichmännchen.
Das ist so cool.
Ich glaube, das machen viele Leute.
Das kann gut sein.
Mir hat schon mal jemand erzählt, dass er das auch gemacht hat.
Das klingt nach einer Szene, die definitiv auch in einem Film vorkommen.
Ja.
Apropos
vielleicht
Film, mir ist gerade eingefallen bezüglich Bewusstseinerweiterung und unser volles Potenzial ausschöpfen. Da gab es mal so einen Film, schon älter, mit Scarlett Johansson oder Johansson.
Lucy.
Genau, Lucy, wo sie so Drogen schmuggelt oder unfreiwillig schmuggeln muss. Und die so ein Paket in ihrem Magen platzieren, das dann aufbricht und sie in Kontakt mit diesen Drogen kommt und auf einmal ihr volles Potenzial vom Gehirn.
Ich fand den Film ein bisschen cheesy, muss ich sagen.
Ja, schon.
Das Konzept fand ich aber cool.
Aber ich fand die Idee lustig, dass wir davon ausgehen, dass wir immer nur einen kleinen Teil von unserem Gehirn...
Nee, das ist ja so. Wir benutzen, glaube ich, 10% unseres Gehirns.
Und da frage ich mich, ist das deshalb, weil wir so fokussiert sind dann auf diese 10%, dass das alles andere über... Also wir haben ja ein Filtersystem in unserem Gehirn. Ich glaube, das ist der Parasympathikus.
Ich bin da dabei. Ja, machen wir so.
Der unsere Aufmerksamkeit filtert, dass wir nicht alles gleichzeitig wahrnehmen, damit wir beim Autofahren zum Beispiel uns auf die Straße fokussieren können.
Der filtert auch beim Gehör quasi Sachen raus und beim Sehen.
Genau.
Der fokussiert sich dann auf das, das ist wichtig, um jetzt weiterzukommen und der Rest wird
rausgefiltert. Sonst wären wir überfordert, sonst hätten wir ständig Reize und Einflüsse.
Aber du siehst es theoretisch.
Aber genau, theoretisch ist es da und der ist dafür gut, dass du zum Beispiel die Rehaugen im Wald erkennst, weil die wichtig sind, dass du da halt keinen Reh anfasst beim Autofahren.
Wenn du im Wald fährst.
Naja, wenn du in ländlicheren Gebieten unterwegs bist, weißt du, ich bin jetzt öfters in der Steiermark, da wird man öfters konfrontiert.
Sieht man Rehaugen wirklich auf der Autobahn?
Ja, die reflektieren das Licht vom Scheinwerfer.
Katzen?
Also Autobahn weiß ich jetzt nicht, das sind also...
Millisekunden.
Ja, das hätte ich jetzt noch nicht erlebt, aber halt auf diesen Landstraßen, da sieht man auf jeden Fall Katzen, Hasen, Rehe und so weiter. Das ist schon gefährlich, wenn du da schnell durchfährst, weil dann so ein Reh hat schon eine Wucht, also da kannst dein Auto ordentlich verreißen.
Und das Reh.
Und das Reh, ja, ist mir eh mal ein Hirsch, glaube ich, seitlich einfach ins Auto gerannt und dann so kurz davor wieder abgeprallt. So,
wie stehst du zur Theorie, dass die einfach auch so Versicherungsbetrug machen? ich glaube diesen Tieren nicht, dass die immer davor springen, wenn ein Auto vorbeikommt.
Es ist absurd. Es ist absolut absurd. Ich habe es mir jedes Mal gedacht. Auch Hasen, wenn der auf der Straße hockt und du fährst auf den Hasen zu.
Und er so, und jetzt? Und er springt genau.
Nämlich nicht nur das, sondern er rennt dann auch in die Richtung vom Auto weg, anstatt ins Feld rein. Ja. Also so ewig lang, so wirklich so gehetzt. Und ich fahre eh schon so langsam. Ich so, Hase, geh doch nach rechts oder nach links.
Aber das machen alle so Tiere, also so Kleintiere. Ja, fällt dir das manchmal auf? Ich glaube, das ist von der Natur so, damit die Predators die fangen können einfach.
Ich glaube, dass das Tier sich noch nicht daran gewöhnt hat, dass Autos existieren. Und die sehen das Auto als Riesenmonster. Also die Scheinwerfer sind für die Augen und die denken, da kommt jetzt einfach ein Mega-Löwe, ein Drache oder was auf die zu. Und dann ist so Kurzschlussreaktion und die laufen einfach weg.
Aber glaubst du nicht, dass das so einprogrammiert in die quasi, schau, geh mal durch die Stadt. Und wenn du so vor einer Taube gehst, die fliegt dann auch so weg von dir. Aber nicht.
Aber Tauben sind wieder eine andere Kategorie. Also Tauben sind einfach.
Okay, ja, voll. Aber ich wollte es an dem Beispiel machen: so die Vögel, ich glaube, die sind dafür gemacht, dass man die fangen kann. Also, dass eine Chance besteht, wenn du halbwegs kohärent oder halbwegs gute Fähigkeiten hast als Mensch, kannst du die noch fangen und dann essen. Ich glaube, die sind so, da ist irgendwas.
Aber da frage ich mich, also wenn wir jetzt schon so tief im Sinn des Lebens drinnen sind, wieso? Also glaubst du, dass das alles so ein Kreis ist und so ein Zyklus, dass eben diese Nahrungskette besteht von die einen Körn von den anderen gefressen und das soll so sein? Und glaubst du, dass die Katzen zum Beispiel, ich denke es mir manchmal, meine Katzen jagen Mäuse. Aber bevor sie die Maus umbringen, spielen die noch mit der Maus.
Ja.
Und da frage ich mich, warum ist das so? Warum haben die diesen spielerischen Instinkt, bevor sie diese Maus umbringen, dass sie dann nochmal durch die Luft gewirbelt wird, kurz freigelassen wird, dass sie ihr nochmal nachlaufen, so lange, bis sie sie dann irgendwann fressen? Und es gibt so Theorien, die besagen, dass die da so einen Versöhnungsakt haben, dass das quasi für die Maus und für die Katze so ein Verabschiedungsritual ist.
Für beide?
Ja, ja, für beides. Die Maus kann nochmal ihr Ableben so reflektieren und die Katze kann so in Respekt zollen, aber von außen schaut es halt für uns aus, als wäre die Katze einfach mega brutal und hat halt Spaß so sadistisch.
Wer hat diese Theorie aufgestellt?
Ja, wahrscheinlich Tierliebhaber, ich weiß es nicht.
Ich finde, das ist eher so ein Zeigen von Macht oder so. Also
ich kann machen, was ich will. Ja, kann ich sogar kurz freilassen und wieder einfangen.
Ja, weil es mir einfach taugt und ich krieg dich auch wieder.
Katzen sind einfach komplette so Narzissten, die so überzeugt von sich sind.
Ich glaube schon. Ich weiß nicht, wozu das überhaupt da ist. Warum essen sie nicht sofort? Vielleicht haben die überhaupt keinen Hunger und jagen einfach nur.
Aber vielleicht wird dann auch nochmal so Stresshormon freigesetzt in der Maus, was besonders lecker ist oder so.
Oh mein Gott, bitte machen das nicht Leute in China, glaube ich. Da gibt es so Fuchspelze oder sowas. Und die werden gehäutet, während die leben, weil das dann irgendwie das Leder besser macht oder sowas.
Wirklich?
Ja.
Das ist ja krank.
Das hat mich jetzt daran erinnert.
Na, generell gibt es ja Leute, die sagen, Fleischkonsum ist deshalb auch so ungesund, weil die Tiere meistens in einer sehr stressigen Situation geschlachtet werden und der Mensch dann diesen Stress halt mit isst.
Da ist ein Cortisol im Fleisch drinnen?
Genau, also naja, das weiß ich jetzt nicht. Also wissenschaftlich gesehen kann ich dazu nichts sagen, aber so vom Gefühl her, wenn du so eine Kuh oder so ein Schwein, das da in die Enge gedrängt wird, am Weg zum Schlachthof und dann zack, bumm.
Ist dann das Fleisch zäh, wenn man dann so sagt, das schmeckt aber zäh, wenn das gerade irgendwie zu gestresst war.
Oh Gott.
Ich stelle mir generell vor, ich glaube, die Schweine wissen, wo sie da hinkommen, wenn sie so mit dem Lastwagen abgeholt werden.
Ich bin mir nicht sicher, aber es muss stressig sein, aus deiner gewohnten Umgebung entfernt zu werden und plötzlich in so einen LKW gepfercht werden. Also ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast in echt.
Ja, also nur Videos.
In meinem Ort, wo ich herkomme, da habe ich das regelmäßig gesehen. Da fahren immer wieder LKWs an einem vorbei. Richtig, richtig Riesenteile, wo mehrstöckig drinnen gelagert sind, die Schweine. Und du hörst das nur so raus... Oinken.
Oinken.
Oink, oink. Nein, so nett ist es nicht. Es sind eher wirklich so Schreie. Also ein bisschen dramatischer als so ein Oink. Und die fahren dann einfach zum Schlachthof. Und das finde ich ja eh lustig, weil früher haben ja wenigstens die Bauern selber ihre Tiere geschlachtet und ihr Fleisch verkauft. Und jetzt ist es so getrennt wieder. Die einen ziehen sie groß und dann werden sie irgendwo hingeführt. Wo
und
sie
geben
dann,
das dann so ab, so ihr macht den Rest.
Ja, genau.
Und das ist, ey, diese Geschichte, einfach nur das mit den Lastwagen, wie du das beschrieben hast, das hat irgendwie Zweiter Weltkriegs-Vibes,
ja,
oder?
Ja, wirklich.
So Schindlers Liste und dann gibt es einen Bauern, der so, ja, du kannst unter meinem, keine Ahnung, in meinem Kasten wohnen, Schweinchen, und dann rettet der so 2, 3 Schweine und dann kommt irgendwie so ein Schlachter jetzt nach Hause zu dir. Warum sind die Schweine versteckt?
Nein, es ist eigentlich gar nicht so lustig. Also das hat mir damals schon sehr viel Unbehagen bereitet, wenn du das siehst und mitkriegst und dann siehst du, ja,
auch wie die dann geschlachtet werden. Da kommt dann doch so ein Bolzenschussgerät und schießt denen irgendwie so ein Ding in den Kopf,
ist
oder?
Ist es bei Schweinen auch so? Bei Kühen weiß ich. Ja, genau, ja, da habe ich schon mal
gesehen. Bei Schweinen weiß ich es ehrlich gesagt. Die werden einfach erdrosselt oder irgendwie sowas ganz Schlimmes.
Also ich weiß leider wirklich nicht, wie die umgebracht werden, ob denen der Kopf abgesägt wird oder ob
Boah, die auch bei Hühnern Schuss wird das gemacht.
Schon, gell? Die werden einfach so gekattet.
Die werden so aufgehangen, aber glaube ich zuerst.
Genau,
und dann haben die so ganz lange Hälse und dann wird da einfach so...
Geht's durch so eine Maschine so, durch.
Ja. Das ist super ekelhaft.
Ja, voll. Also alles wurde so rationalisiert auf Effizienz.
Ja, alles optimized.
Und ich glaube, dann werden die auch noch so in so heißes Wasser gedunkelt,
damit die Federn abgehen. Dann leichter abgehen. Ich glaube, wir haben dasselbe Video gesehen.
Ja, kann gut sein.
Boah.
Und das Krasse ist, ich wusste damals natürlich nicht, wie sowas vonstatten geht. Man wächst ja auf in einer Welt, wo das einfach im Supermarkt schon hergerichtet ist.
Und das wächst so, habe ich mir mal gedacht.
Am Baum.
Ja, also die Hühnerfilets am
genau,
Baum.
Die Hühnerbrüste.
Hühnerbrüste.
Statt Äpfel.
Ja, warum nicht?
Und irgendwann zeichnen die Kinder dann so Bäume mit so Hühnerbrüsten.
Ey, das wäre doch mal Fortschritt, oder? Wenn wir einfach das Hühnerfleisch am Baum pflanzen, ja, wachsen lassen.
Wir generieren so eine Pflanze,
ja,
die kann so Fleisch produzieren. Das ich meine, es heißt ja Fruchtfleisch, also da sind wir schon
ist
mal...
Ist nicht so weit weg,
ja,
oder?
Ist nicht so weit weg.
Die Pflanze muss... Man kann eine Banane sicher mittlerweile so züchten, oder? Dass sie einfach nach Huhn schmeckt.
Genetisch so weit verändern, dass die Konsistenz und der Proteingehalt ja genau passt. Boah, wieso hat man das noch nicht gemacht? So eine Nuss hat ja sehr viel Protein.
Mhm.
Man könnte doch sicher irgendwie eingreifen, genetisch, dass die weniger Fett haben, mehr Protein behalten und dazu noch irgendwie so eine coole Konsistenz wie von so einer Fleischtomate oder so.
Ja, ich glaube, dann sind wir schon sehr nah an einem Steak dran oder sowas,
ja,
oder?
Ja, komplett. Also das und dann
das
so rote
Beete.
Eine Kreuzung aus Fleischtomaten, eine Ochsenknecht, Fleischtomate, so eine richtig.
Ist das nicht ein Schauspieler? Heißt die Ochsenknecht?
Ja, heißt wirklich Ochsenknecht. Nein, Entschuldigung, sie heißt Ochsenherz.
Okay, danke. Ich dachte jetzt irgendwie, Jimmy Blue Ochsenknecht ist plötzlich nach einer Tomate benannt.
Manchmal heißen die aber so richtig schräg.
Okay, also wir kreuzen die Ochsenherztomate mit was? Mit einer Banane?
Mit einer roten Beete und einer Haselnuss.
Und dann kommt was raus?
Und dann
raus?
Kommt ein Steak raus, weil ich mag ja generell diese... Dieses rote Beete-Steak ist ja absolut genial. So eine Zentimeter dicke Scheibe von so einer schrumpeligen alten roten Beete. Angebraten mit Olivenöl, Salz, Pfeffer, dahin Zitronensauce drüber und ich bin einfach zufrieden. So.
Und man muss sagen, wenn die Fleischesser immer drüber reden, dass es nur nach Geschmack geht, ich glaube, dann haben wir es, oder?
Ja, komplett. Also diese Haselnuss bringt dann noch so ein bisschen die Süße rein,
ja,
und das nötige Protein. Und dann haben wir noch so die Konsistenz, das Saftige von der Tomate. Ich glaube, wir müssen irgendwo
fahren
anders...
Fahren wir mal zu Schärdinger und
pitchen genau
ihnen das. Oder wie heißen die? Der ist ein Schärdinger.
Aber Schärdinger hat... du meinst Schierenhofer.
Schärdinger. Gibt es nicht Schärdinger? Irgendwas?
Schärdinger ist eine Milchmarke, oder nicht?
Oh, ja,
ja,
Käse, denen auch.
Milch und so.
Ist doch alles dasselbe, oder?
Aber das finde ich lustig, weil du das sagst. Und die haben ja immer Milch, Joghurt, Käse hergestellt.
Mhm.
Und dann kam diese Welle an Pflanzenmilch, die ganz groß geworden ist auf einmal. Früher gab es ja Reismilch und Sojamilch, das war alles, was vorhanden war. Und heute gibt es ja ein riesen Supermarktregal an Hirsemilch, Buchweizenmilch, Mandel, geröstete Mandel, Pistazien habe ich auch schon gesehen.
Oh, ich habe heute Pumpkin Spice Milch gesehen beim
aber
Dance.
Ist da wirklich, ich kenne die, glaube ich.
Ja, ist mit Kürbis irgendwas.
Ah, okay, weil ich kenne nur die mit Aroma und die fand ich so... Ja.
Okay, vielleicht war es Aroma.
Ja, gell? Ich glaube, ich von Nature
aber es
irgendwas,
war auch so,
oder?
Nelken, Zimt, Kümmel. Es sind so ganz viele Gewürze.
Ah, okay,
auf
nein,
Kümmel.
Dann ist es eine neue, weil ich kenne die von. Also vom
DM?
Nein, auch vom Dance.
Oh.
Und die war aber mit nur Hafermilch plus Aroma, also ja.
Ich schicke dir nachher das Foto.
Unbedingt. Mm. Nein, auf jeden Fall in dieser Phase, wo das ganz beliebt geworden ist mit diesen Pflanzenmilch-Alternativen, hat Schrödinger dann auch eine Hafermilch rausgebracht.
Aha, sie gehen mit dem Trend. War. Die haben sicher Angst bekommen,
oder? Nein, ich habe nur gedacht, das ist so lustig, weil dieser Betrieb ist ja spezialisiert auf Milch. Die kommt ja von Kühen, das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, wie jetzt Hafer anzubauen.
Voll.
Und daraus Milch zu machen. Das ist ja ein ganz anderes Verfahren. So wie kommt so eine Marke dann drauf, nur weil die ein Milchprodukt haben, dann auch dieses Alternativprodukt aufzugreifen.
Das sitzt halt irgendwer im Marketing und bekommt Schiss, oder?
Ja, du musst ja neue Fabriken gründen, neue, weiß nicht, Äcker.
Ich glaube, die kaufen einfach den Hafer ein. Die tun das ja auch dann nur in so Wasser aber
das
tränken.
Das ist total komplex, dieser Prozess.
Ja, ja, voll.
Hafermilch herzustellen.
Also da brauchen die sich eine neue Fabrik dafür, nur für das.
Aber ich dachte früher, du mixt den Hafer einfach, dann kommt die Milch raus und führt das durch. Nein, nein, nein. Das wird mit Enzymen hergestellt.
Aha.
Weil sonst funktioniert das nicht. Du kannst schon frische Hafermilch machen, so, indem du einfach Hafer mit Wasser mixt.
Ja, das hätte ich mir gedacht.
Aber das haltet nicht lange und das ist auch gar nicht süß. Das schmeckt wirklich nicht so lecker. Also du musst also die kaufen dann ein gewisses Enzym ein und das wird dann beigesetzt und das wird dann quasi fermentiert. Und da in dem Prozess braucht man eben oft dieses Sonnenblumenöl, was oft dabei ist.
Das habe ich mich gefragt, warum das immer drinnen ist, aber nur bei der Hafermilch.
Ja,
bei
genau.
Den anderen ist das gar nicht so viel drin.
Bei Sojamilch weiß ich nicht, wie sie hergestellt wird, aber bei der Hafermilch braucht man das eben.
Ja, Sojamilch hat immer nur Meersalz. Das ist die einzige Milch, die keinen Emulgator oder so auch braucht, damit das so vermischt bleibt und sowas.
Ja, Sojabohne ist generell eigentlich eine ziemlich coole Pflanze. Du kannst so versatile Sachen daraus herstellen von Tofu über Sojamilch, über die Edamame, Sojabohnen, über...
Oh mein Gott, ist Edamame, sind das einfach Sojabohnen?
Ja.
Ich bin so dumm.
Also eine Art von Sojabohne, ja.
Okay, ich dachte, das wäre einfach eine eigene Pflanze.
Ja, ist es halt auch im Grunde, aber halt
aber theoretisch Teil der Sojabohnen. Ja. Okay, oh Gott.
Oder die ganzen Fleischersatzprodukte aus Sojamehl, es ist super zum Binden, du kannst super Puddings damit machen. Also es, zum Beispiel, wenn du mit Hafermilch einen Pudding machen willst, mit Maisstärke, und also Pudding ist ja nichts anderes als Maisstärke plus Aroma, dann bindet das nicht und der bleibt flüssig.
Der Pudding?
Ja, genau. Das heißt, der kocht auf und dann hast du das Gefühl, oh, das ist jetzt dickflüssig, dann füllst du es ab und sobald der wieder kalt ist, durch dieses Enzym, was in der Herstellung von der Hafermilch enthalten war, wird das Ganze wieder flüssig und gerinnt. Das passiert aber nicht mit der Sojamilch.
Ach, weil die nicht das Enzym drin hat.
Genau, und die ist auch generell kann gut binden. Also als Ersatz in Kuchen und so weiter, beim Backen ist es ja immer schwierig, wie ersetzt du Milch und Eier. Aber die Sojamilch ist da ein ziemlich guter Ersatzstoff. Und bei Ei ist es halt immer ein bisschen komplexer.
Ja, wie ersetzt man Ei richtig?
Also es gibt diese Ersatzteile, wo Leinsamen drin sind. Die finde ich nicht schlecht, weil Leinsamen ja auch diese Fähigkeit hat, aufzuquellen.
Das gibt's?
Es gibt so Eiersatzpulver. Das ist meistens mit Kurkuma wegen der Farbe, damit es eben so ein bisschen eigelbmäßig ist. Und da die Hauptzutat ist im Grunde entweder Johannisbrotkernmehl oder Leinsamen. Und ja, das ist nichts anderes wie Quellstoff, der halt ein bisschen aufgeht und bindet auch. Das ist das, weil Ei hat entweder die Funktion zu binden, dass nichts auseinanderfällt, oder aufzugehen. Und das verbindet. Also
ist das nicht Backpulver?
Ja, das auch, aber.
Oder Hefe.
Aber
oder
Backpulver und das sind alles.
Die sprudeln doch so, oder?
Ja, ja, das sind auch Stoff. Aber du kannst halt bei einem fluffigen Kuchen das Ei schwer ersetzen, nur mit Backpulver, finde ich.
Stimmt. Bei Pancakes habe ich immer mit Mineralwasser gemacht, voll.
Genau.
Hast du bei deinem Cheesecake, den du am Wochenende gebacken hast, war der vegan?
Der war nicht vegan und der war auch nicht gesund.
Er hat nicht vegan nämlich ausgeschaut. So geil kann man keinen.
Ich habe gedacht, Cheesecake, wir machen einen so High-Protein und Healthy Cheesecake, aber dann bin ich konfrontiert worden mit Frischkäse, Schlagobers.
Ja, Moment, da sind wir noch im, also ist ja nicht ungesund, würde ich jetzt sagen.
So, naja.
Ich weiß, Milchprodukte sind sehr entzündungsfördernd.
Also er war köstlich und ich würde ihn jedes Mal nochmal genau gleich machen, weil er einfach so lecker war.
Hier ist von Heidelbeeren.
Ich erkläre dir das kurz, weil der war einfach so göttlich, ich muss das kurz loswerden. Wir haben einen Keksboden gemacht mit so diesen ganz normalen Leibniz-Butterkeksen, also muss jetzt nicht die Marke Leibniz sein, aber halt irgendwelchen Butterkeksen, zerschlagen und zerbröselt, mit geschmolzener, so ganz leicht gebräunter Butter übergossen.
Oh mein Gott.
Und dann in eine Form niedergedrückt. Ja. Das dann erstmal vorbacken im Ofen, 10 bis 15 Minuten.
Nur den Boden?
Nur den Boden, dass der mal schön knusprig wird. In der Zwischenzeit tust du Frischkäse, und zwar nicht du brauchst einen Frischkäse mit wenig Salzgehalt, weil viele Frischkäse in Österreich haben ja irgendwie ganz viel Salz beigesetzt und dann ist das viel zu salzig. Und da musst du so Philadelphia-mäßig einen guten Frischkäse kaufen und Eier dazu.
Ist Philadelphia ein guter Frischkäse?
Also wir haben es nicht mit Philadelphia gemacht, aber es wäre ein guter Frischkäse. So
für Cheesecake?
Für Cheesecake, ja.
Okay, okay.
Und ich hätte, glaube ich, noch einen Magerquark dazu getan, statt einem Frischkäse, aber wir haben es nur mit Frischkäse gemacht. Und dann Eier dazu und dann separat mixst du Schlag mit einer Vanillecreme-Pulver. Das ist einfach nur Maisstärke mit Vanillearoma, aber du kannst auch einfach nur ein bisschen Maisstärke und echte Vanille reintun. Und ein bisschen Zucker, wir haben keinen Zucker rein dann, wir haben Xylit rein dann und ein Drittel der angegebenen Menge nur, weil der Keksboden eh schon süß war.
Xylit war das einzige Süßungsmittel?
Genau, und davon auch nur ganz, ganz wenig, wirklich, das war minimal gehalten. Und dann hast du den Schlag aufgeschlagen und unter diese Frischkäsemasse untergehoben. Und dann kommt das auf den vorgebackenen Boden drauf für 45 Minuten im Ofen, bis die oberste...
Den Frischkäse Schicht auch im Ofen?
Genau, also der Frischkäse mit den Eiern und dem Zucker wird verquirlt. Ich habe das so Viertelstunde lang gemixt, also dass es wirklich gut durch ist. Und dann den Schlag separat gemixt mit dem Vanillepulver. Und dann das untergehoben in die Frischkäsemasse und dann kommt auf den gebackenen Keksboden diese Frischkäse-Schlagmasse rauf und wird dann 45 Minuten gebacken, bis die oberste Schicht so leicht Gold.
Und das trocknet nicht aus?
Farbe annimmt. Nein, nein, das soll ja fest werden.
Ach so.
Und dann kommt er kurz raus, für 10 Minuten abkühlen und in der Zwischenzeit haben wir vorbereitet die oberste Schicht und das ist da, wo man dann kreativ werden kann. Da kannst du dich austoben mit Karamellsoßen, Schokosoßen, was auch immer, Erdnussbutter, was auch immer du willst. Wir haben Sauerrahm genommen, eine Packung, und dann habe ich im Tiefkühler noch selbst gepflückte Heidelbeeren aus dem Wald.
Geil.
Also die kleinen, die richtig gut Geschmack haben.
Schmecken die süß?
Sie sind ein bisschen säuerlich gewesen, aber schon süß-säuerlich. Aber ich finde den Waldbeergeschmack so gut von denen. Weil
ich glaube, ich kenne den nicht mal.
Die aus dem Supermarkt, die sind ja wie aufgeblasen. Die sind ja, als ob du so eine kleine Spritze mit Wasser nimmst und sie in diese Waldheidelbeeren.
Ja, so stelle ich mir das vor. Dass da die Peruaner stehen und schön da die Wasser in meine Heidelbeeren reinpumpen.
Weil die haben ja auch gar keine Farbe drinnen. Also die sind ja farblos, wenn du sie anbeißt. Die Blaubeeren
die
aus dem Supermarkt. Nein, nein.
Nein, 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 Moment. Also ich muss jetzt, ich nehme die extra, um mein Porridge einzufärben.
Natürlich, sie haben in der Schale Farbe. Die Schale ist blau und
da ist
intensiv.
Schon ein bisschen was drin.
Aber wenn du so eine Blaubeere aus dem Supermarkt durchbeißt, ist sie in der Mitte grün,
ja,
oder
okay,
halt so hell.
Ja, okay, das Fruchtfleisch, ja. Aber es kommt schon sehr viel Farbe raus.
Ja, yeah, na definitiv.
Also mein Porridge wird
violett.
Pink,
ja.
Oder violett davon.
Aber die Waldheidelbeeren sind noch intensiver. Die sind halt viel kleiner, aber so wie bei Walderdbeeren ist der Geschmack, finde ich, intensiviert. Und die haben wir dann niedergekocht für eine Viertelstunde am Herd, sodass die Flüssigkeit verdampft ist und mit dem Sauerrahm vermengt und dann als oberste Schicht nochmal draufgegeben und nochmal 10 Minuten im Backofen.
Die auch nochmal in den Backofen?
Fertig gebacken. Und dann kam der perfekte Cheesecake raus und den haben wir abkühlen lassen und der war in der Mitte cremig und die Kombination an dem süßen Keksboden mit dieser ganz leicht süßen Creme in der Mitte und oben dieses fruchtig-säuerliche von den Heidelbeeren. Die Kombination war wirklich, wirklich lecker einfach.
Also die Fotos haben Premium ausgeschaut.
Ein Premium-Cheesecake,
für mich,
ja.
Leider insgesamt 5 Arbeitsschritte zu viel. Ich will einfach zum Billa Corso gehen.
Und den fertigen.
Und den fertigen. Einfach nur ein Stück kaufen und das war's.
Aber ich habe diese Woche generell ein Händchen gehabt für gute Snacks, weil ich habe auch eine der besten Schokoladen probiert. Nämlich eine von der Marke HSN.
Ja.
Health Subs.
Ach, die ist
Nutrition.
So hoch eingestuft worden von dir.
Das, ja, absolut. Das war eins der Highlights-Schokoladen, die ich in den letzten 3 Jahren entdeckt habe, würde ich jetzt
okay,
sagen.
Okay.
Eine war die Miso-Karamell von Zotter.
Ja.
Die war ganz, ganz oben bei mir.
Ganz, ganz unten bei mir. Just saying.
Weil du sie aus dem Kühlschrank gegessen hast.
Nein, da ist ein Kilo Salz drinnen. Ich kann kein Kilo Salz essen. Das hat geschmeckt wie ein eingelegter Fisch oder sowas.
Ja, es ist eben Miso-Karamell im Sinne von Salzkaramell.
Ja.
Aber ja. Und die ist jetzt mit Kokos gewesen. Und zwar mit einem Zuckersatzstoff, Maltit.
Mhm.
Und 72-prozentige Schokolade mit Kokosgeschmack. Und ich fand diese Kombination aus Schokolade und Kokos extrem spannend.
War es eine Kokosschicht drinnen?
Nein,
also eine Füllung?
Es war integriert in die Schokolade.
Mhm.
Also so wie infused, würde ich es beschreiben. Was ich dazu sagen muss, interessanterweise, es hatte kein besonderes Schmelzerlebnis.
Schade.
Also es ist schon, dass du sehr befriedigt bist an diesem Schoko gelöster, aber nicht, dass es so wie die Zotterschokolade.
Hast du sie wohl aus dem Kühlschrank gegessen?
Nein, habe ich nicht. Aber sie hat so gewirkt, als hätte ich sie aus dem Kühlschrank gegessen. Dafür kann man sie gut beißen. Also du fühlst dich, also ich beiß normalerweise Schokolade nicht, ich lasse sie zergehen, aber auf der Zunge zergehen, ja.
Ich bin ein Kauer.
Echt? Oh, ja. Dann wird sie dir gefallen, aber ich habe dir Gott sei Dank
ein Stück haben wir jetzt noch
mitgebracht. Der Rest hat nicht überlebt. War zu gut.
Ich habe auch zwei gekostet.
Okay, schieß raus.
Boah, jetzt habe ich alles schon wieder vergessen. Nee, es war die, genau. Okay, pass auf, jetzt kommt Marie. Schokobanane. Zotter hat ja eine neue Schokobananensorte rausgebracht.
Zuvor Information, wir wollten schon seit über einem Jahr
die perfekte
Bananenschokolade
finden. Genau. Ja. Ich habe jetzt durch EZA, das ist diese Biomarke beim Spar, die man manchmal findet.
Genau, die kenne ich sogar, die gibt es auch mit Erdbeere.
Genau.
Die apropos Erdbeere, das ist auch eine der Erdbeerschokoladen, die es am Markt gibt, weil wir letztens geredet haben über Milka-Erdbeere, Rittersport-Erdbeere, haben wir übrigens nachgeforscht.
Du hast gerade dein eigenes Weihnachtsgeschenk gespoilert, leider. Das war eine davon. Na gut, okay. Lass mir was anderes einfallen. Aber du hast sie schon mal gegessen, die Erdbeere.
Von welcher Marke jetzt?
EZA.
Ich habe sie, glaube ich, schon mal probiert, ja.
Okay.
Und ich habe auch die Banane probiert, aber diese drei gibt es auf jeden Fall. Und
die im Hinterkopf.
Von Rittersport, weil wir letztens meinten, dass es die vielleicht nicht gibt.
Ich habe Marie ein Foto geschickt.
Genau.
Direkt vor Ort, wie eine Reportage.
Aber es ist mit Joghurt. Es ist eine Joghurt-Erdbeer-Schokolade.
Ja, Erdbeer-Joghurt, aber sehr pink prominent im Regal. Also, dass die du noch nie gesehen hast
aber
davor.
Sie ist mit so kleinen Erdbeerstückchen
genau,
drinnen.
Das zählt als Erdbeerschokolade.
Okay,
jedenfalls kommen wir zu Zotter zurück. Die haben mit Schokobanane rausgebracht im September. Ich habe jetzt ein neues Schokoladegeschäft, das zeige ich dir dann. Okay, du warst schon mal dort, aber da hat jetzt eine neue Verkäuferin das übernommen. Ich habe mich mit mir gleich angefreundet. Irgendwie habe ich so einen Vibe zu 50-Jährigen. Irgendwas passiert da immer. Jedenfalls kenne ich ihre ganze Lebensgeschichte und habe da zwei Zottertafeln gekauft. Und ich war sehr gespannt auf Schokobanane, denn man muss, ein kleiner Hinweis zuvor, Zotter hat schon mal eine Bananensorte rausgebracht. Das haben die mit gefriergetrockneter Banane gemacht. Hat interessant geschmeckt. Halt so, wie wenn man wirklich so eine ganz, ganz reife Banane ins Tiefkühlfach gibt und dann irgendwie Eis daraus macht oder irgendwie sowas. Grüße gehen raus an, wie heißt der Typ, der nur Bananen gegessen hat für ein Jahr? Den kennt jeder, oder?
Ja, genau.
Dieser YouTuber, egal, ja, der hat das immer gemacht. So, jetzt kommen wir zu Schokobananen.
Es gibt auch die Bananenfrau auf YouTube, die so
ja, die ist auch
nur
crazy.
Von Frozen Bananen.
Ich weiß nicht, wie das biologisch funktioniert, aber Hut ab.
Es gibt Leute, die glauben, dass man nur von Bananen leben kann.
Ich glaube, da ist auch alles irgendwie drin. Vielleicht ist das auch Placebo. Das Vitamin A bildet dann der Körper einfach selbst oder so.
Aber hat sie auch Proteine?
Ja.
Minimal, oder?
Ja, minimal. Aber die isst ja 4 Kilo davon am Tag. Dann bekommt sie ihr Proteingehalt. Schokobanane. Das fand ich, es hat nicht nach der Banane geschmeckt, die wir suchen. Aber was die da gemacht haben, geschmackstechnisch, ist das Genialste, was ich jemals gesehen habe.
Wirklich?
Da war, es sind drei Schichten, okay? Außen die Schoko, also eine normale, irgendwie, keine Ahnung, sagen wir 50% Kakaoanteil. Dann in der Mitte, der Kern war so eine bananenähnliche Creme, aber sie hat nicht nach Banane direkt geschmeckt, sondern wie der Geschmack entstanden ist, dazwischen war noch so eine Fruchtschicht.
Bananenpüree wahrscheinlich.
Nein, das war irgendein Beeren, eine Beeren.
Was dunkel? Schicht.
Ja, das war so rötlich.
Interessant.
Ich muss danach schauen, was ist irgendwie Johannisbeere oder irgendwie sowas. Und die Kombination aus der Beere und diesem Gelee in der Mitte.
Das hat
nach Banane geschmeckt, diese Kombi.
Aber nach echter Banane.
Ja, und dafür schätze ich Zotter.
Wow.
Die haben da irgendwas rausgefunden. Ich glaube, man kann gar keinen richtigen Bananengeschmack
machen. Ich habe es mich auch schon gefragt,
so
weil ich habe mir gedacht, vielleicht ist es gar nicht möglich, Banane so haltbar zu machen, dass man die so verarbeiten kann. Also echte Banane. Und deshalb ist immer dieser künstliche Bananengeschmack in Bananenschokolade, weil es gibt ja diese echten Bananenschokoladen, die in der Form auch sind und von Casalis. Die
Das ist aber auch keine echte Banane.
Nee, das ist komplett so diese künstliche und das hat auch diese Schaumstofffülle. Aber
so wie aus den Wänden.
Ja, genau. Aber dieser echte Bananengeschmack fehlt mir immer bei und ich finde den so lecker in Kombination mit Schokolade. Also
ich muss jetzt auch was, da muss ich dir eine Info geben, der Erdbeergeschmack sind auch nicht echte Erdbeeren.
Von?
Es wird aus der Birke gewonnen. Erdbeeraroma,
bitte,
ja. Ich glaube, da wird irgendwie die Rinde gemahlen und irgend so ein ganz crazy Prozess.
Die Birke hat Erdbeeraroma, das ist ja spannend, okay.
Oder vielleicht was Apfel, oh Gott, was erzähle ich hier? recherchiere ich bis nächstes Mal. Aber
die Birke ist ja wirklich nicht zu unterschätzen eigentlich.
Die kann alles, die kann den Zucker, Xylit,
ja,
der irgendwie die Zähne heilt.
Ja,
und
komplett.
Dann eins von beiden entweder Erdbeer- oder Apfelgeschmack.
Ich herstellen als Aroma, ja, das ist eh spannend, wie das entsteht, gell? Also wir sind ja auch gewohnt, diese künstlichen Aromen. Vielleicht ist es ja gar nicht so, dass das so krass nach Erdbeere, Banane, was auch immer schmeckt. Aber dadurch, dass wir aufgewachsen sind in dem Glauben,
genau,
die Orangen,
Schokobanane ist die Banane. Ist
die orangen Gummibärchen schmecken nach Orange. Und dabei ist das nur so ein künstlicher, keine Ahnung, Geschmack, der eigentlich gar nicht nach Orange schmeckt. Und wir wurden einfach konditioniert darauf.
Ja, deswegen essen die Kinder kein Obst mehr. Die wollen einfach, die suchen was, was es nicht gibt.
Also Kirschgeschmack zum Beispiel ist ja so penetrant, ja, künstlich, auch in diese Lollis und so. Nee, es schmeckt überhaupt nicht so. Aber nee, es ist ein geiler Geschmack so. Ja. Und man verbindet das mit Kirsche.
Aber ich finde das faszinierend, dass die Leute, also diese Konditionierung, oder dass überhaupt wer diesen Geschmack entdeckt hat und gesagt, genau, hat, das ist jetzt Banane. Ja. Und alle so, hast recht.
Aber vielleicht hat damals die Banane so geschmeckt. Hast du das schon mal überlegt?
Ach so, quasi vor 50 Jahren.
Genau,
und dann kam hier Dr. Casali und hat so probiert, ich muss das nachmachen.
Genau.
Das kann gut sein.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass unser Obst heute geschmacksloser ist wie vor noch 50,
ja,
100 Jahren.
Ja, ich glaube auch, weil man nämlich, ich glaube, man hat auf Größe, Aussehen und so Fruchtfleisch irgendwie das optimiert.
Genau.
Und nicht mehr auf Geschmack, oder?
Ja, weil es das Auge einkauft und dann das schönste und größte Produkt auswählt und darauf...
Ich probiere gar nicht so drauf zu sein im Supermarkt.
Ja, es ist schwierig.
Aber ich bin so ein Perfektionist, der dann auch wirklich jede Avocado so antatscht. Ich bin so einer, der dann wirklich so fühlt. So
na
ist
gut,
es schon.
Bei Avocados verstehe ich, das ist wichtig.
Ja.
Ich habe letztens einen Hack gesehen, wie du eine unreife Avocado innerhalb von 5 Minuten reif machen kannst.
Moment.
Indem du sie... Ja.
Nein, bitte. Ich bin so gespannt, was jetzt kommt.
Indem du sie in ein nicht ganz heißes Wasser gibst.
So lauwarm.
Das heißt, du kochst Wasser auf, lässt es kurz beruhigen und dann schüttest du in einen Topf halt auf die Avocado dieses Wasser, lässt es 5 Minuten im warmen Wasser.
Moment, ich gebe die Avocado in den Topf.
Genau.
Du hast gerade gesagt, ich schütte
das
Wasser über, den, über, ja, die Avocado?
Genau, in einem Topf.
Also du legst die Avocado in einen Topf, ja.
Oder du gibst die Avocado in einen Topf mit warmem Wasser, das geht auch.
Das meine ich, ja.
Ja, genau, das ist
aber
es.
Aber wo ist der Schüttprozess?
Naja, in dem Video hat sie es halt in ein Glas gelegt und dann halt, oder eine Tasse und dann aufgeschüttet
da mit heißem Angst,
Wasser.
Da hätte ich Angst, dass das Glas zerspringt. Okay,
Gläser,
sorry,
sind robuster, als man denkt. Ich habe das auch immer gedacht.
Ich habe im Kindergarten gearbeitet. Ich habe sehr viele Krüge zerstört.
Echt? Indem du heißes Wasser reingeschüttet hast?
Ich musste Tee machen und das musste in mein Glas, wie heißt das?
Karaffen.
Karaffen, dankeschön. Die Kindergärtnerin, Chefin hat darauf bestanden, dass das in mein Karaffen am Frühstücksbuffet ist.
Aber du solltest sowieso nicht so heißes Wasser für Kindergartenkinder da zum Tee machen benutzen.
Du, ich habe nur gemacht, was mir befohlen wurde.
Also ich weiß nur, dass die IKEA-Gläser sehr robust sind, was das anbelangt.
Gut, dann aber ich glaube, das ist kein Glas.
Die, doch.
Ich glaube, das ist irgendwas anderes.
Irgendwas anderes.
IKEA macht da irgendwas wie ihren eigenen Stuff.
Weil ich
die Teller sind doch nicht aus Keramik, sondern aus Obsidian oder irgendwie sowas.
Ja,
oder keine Ahnung.
Okay, woher weißt du das?
Irgendein, ich habe nachgeschaut, weil ich mich gefragt habe, wieso zerbrechen die so komisch?
Aber diese stinknormalen IKEA-Gläser, die jeder kennt, die großen und die kleinen, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man da heißes Wasser rein tun kann.
Ich auch nicht.
Aber mein ehemaliger Mitbewohner hat da ständig drin Tee gemacht in denen und ich fand das ästhetisch,
wow,
total ansprechend, in so einem durchsichtigen Glas den Tee zu machen und dann habe ich auch angefangen einfach.
Ich glaube, du solltest Kindergartenchefin werden.
Kaffee und Tee in diesen Gläsern zu machen und das hat einfach super funktioniert.
Hm. Habe ich mich noch nie getraut. Ich bin gebrandmarkt. Ich mache das nicht mehr.
Vielleicht naja, auf jeden Fall, wenn du das dann machst mit der Avocado, wird sie danach reif. Danach ist sie weich und streichfähig. Wobei, ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Vielleicht ist sie vom Geschmack her immer noch.
Das Problem ist, man kann es wahrscheinlich nicht mit einer halben Avocado machen, oder? Weil ich kann ja nicht die angeschnittene Avocado
doch,
ins Wasser legen.
Doch, du kannst, doch, dann musst du halt nur so wenig Wasser tun, dass sie nicht
smart
überläuft.
Ich probiere das mal. Weil das ist mein größtes Problem im Leben gerade, die Avocado zum richtigen Zeitpunkt aufzuschneiden.
Ja.
Oft habe ich so, ich lasse jetzt noch ein bisschen so quasi nicht im Kühlschrank liegen, sondern draußen, dass sie halt ein bisschen noch matschiger wird oder halt so zum Beispiel ein bisschen weiter reift und dann erwische ich nie den Punkt, so eine von 5 Avocados schaffe ich richtig aufzuschneiden.
Aber was ist das eigentlich, dass Obst und Gemüse prinzipiell weiterreift, nachdem es nicht mehr versorgt
ist? Ist doch gut,
ist.
Oder?
Ich liebe das. Das ist ja, das ist damit, also ohne dem könnten wir ja gar nicht so leben, wie wir momentan leben, weil die ganzen Supermarktprodukte sind ja unreif geerntet und reifen danach und halten dadurch länger. Aber ich finde es schon faszinierend, dass das möglich ist, weil normalerweise wäre ja eine Pflanze versorgt mit Sauerstoff und Wasser und diesen ganzen Sachen und dann hat sie das nicht mehr, aber reift trotzdem weiter.
Naja, ich denke halt, ich meine, ist das nicht der Reifungsprozess, dass sie vielleicht gar nicht mehr versorgt wird? Ich habe keine Ahnung. Moment.
Nein, sie reifen auf der Pflanze schon ran.
Ja, aber ach so, dass sie quasi, ja, das weiß ich auch nicht.
Die wächst und dann wird sie, die Tomate wird von grün
dann rot. Es werden ja auch Sachen dann künstlich nachgereift.
Ja, zum genau.
Beispiel Kakis, die sind ganz grün, wenn sie da irgendwie im Lagerhaus ankommen, werden dann mit CO2 bestrahlt oder so mit so einem CO2-Nebel.
Aber warum nicht einfach am Baum weiterreifen?
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das irgendwie besser für die ganze... Ich glaube, man kann die besser quasi liefern, wenn die noch unreif sind, weil die dann nicht so weiß anfällig sind.
Ja.
Und deswegen gab es auch während dem Ukraine-Krieg gab es keine Kakis mehr im Supermarkt, weil es zu teuer war, diesen Reifungsprozess irgendwie zu machen.
Das
weil der
Strom nicht gewusst,
zu teuer spannend. Ist oder so. Irgend so was ganz
Ich weiß nur, dass Bananen ganz grün geerntet werden und die erst bei uns dann langsam gelb werden.
Die müssen erst eingeflogen werden aus irgendwoher. Ja. Das finde ich so verstörend.
Ja, das ist crazy. Aber ich kenne es nur mit Tomaten, dass man die halt, wenn die nicht ganz reif sind, kann man die in Zeitungspapier wickeln und aus irgendeinem Grund reifen die dann nach und werden rot.
Weißt du, das finde ich alles so bescheuert. Und eine Kartoffel gibst du in den Schuh rein und dann irgendwie die Papaya in die Lampe. Irgendwann ist dein ganzes Zimmer nur noch voll mit Obst an irgendwelchen komischen Orten. Ja, so. Ja, du, meine Orangen, die reife ich immer auf der Heizung nach. Aber pass auf, du musst aufpassen bei irgendwie Mangos, die gibst du in den Schuhkarton.
Ja, und du darfst irgendwie nicht kreuzen das Obst mit dem Gemüse, weil sonst wird das auch irgendwie...
Aber ja, das ist ja so, oder? Wenn man darf irgendwie Äpfel nicht neben Kartoffeln lagern oder so komisches
Stuff. Ich hatte letztens auch so einen lustigen Moment, weil da war ich Kastanienklauben im Wald, also wirklich so urmenschmäßig. Und irgendwie hat das
so unmenschmäßig. Also eine Herbstbeschäftigung.
Ja, aber halt so eine, also da kommt wirklich, das ist wirklich dieser Sammlerinstinkt in mir wieder rausgekommen.
Ist ein Trüffelschwein. So.
Na, es ist ja wirklich im Menschen irgendwo drinnen. Oder wenn du Pilze suchen gehst oder Kastanien, das macht irgendwie total viel Spaß, im Wald rumzulaufen und dann so Ausschau zu halten nach so glänzenden, braunen Dingen am Boden und dann
ist wie Schätze sammeln.
Ja, komplett. Man freut sich auch total und du hast halt gar kein Geld ausgegeben und du hast einfach so dein Abendessen mit heimgenommen.
Ich glaube, deswegen ist jeder heutzutage depressiv, weil Kapitalismus nicht mehr so funktioniert.
Genau, weil es das einfach nicht mehr so
gibt. Wir müssen mehr in den Wald gehen und einfach sagen, weil ich besitze dann die Kastanie. Die habe ich gefunden.
Ja.
Das ist jetzt meine.
Genau.
Wahrscheinlich gehört die eigentlich, vielleicht ist das, ich glaube, heutzutage ist das einfach Diebstahl.
Weil mittlerweile gibt es ganz, ganz viele Bereiche auch am Land, wo niemand ist, wo einzelne Kastanienbäume abgegrenzt sind mit einem Zaun, dass sie keiner klaut sozusagen.
Aber das ist mal ein Grundstück.
Ja, das sind aber meistens so Edelkastanienbäume, aber ich rede wirklich von wildwachsenden Kastanienbäumen und da ist es dann nur so ein, wer war zuerst da von den Nachbarn.
Und hat es umzäunt.
Nein, nicht umzäunt, sondern halt weggeklaut. Ach so. Also dann sieht man halt schon so leere Schalen.
Weißt du, was ich so unfair finde? Warum kann man überhaupt Land besitzen? Ich begreife das bis heute nicht.
Also du kannst ja mittlerweile sogar
nur, Mond besitzen. Ja, aber nur weil ich zu spät jetzt da bin, ich kann nichts mehr haben. Es ist ja schon alles gehört irgendwem, oder?
Ich frage mich, wo das oder wann das angefangen hat eigentlich.
So.
Irgendwer hat ja irgendwann mal gesagt, das ist jetzt meins.
Das waren die Europäer, ich schwör's dir. Wir sind nämlich dann noch so rübergesegelt nach Amerika und haben einfach so den Eskimos Alaska abgekauft für $2.
Auf der anderen Seite gibt es im Tierreich ja auch...
Ja, Reviere.
Reviere so.
Aber ich kann, okay, sagen wir, da ist ein Luchs und ein Tiger. Wohnen die im selben Habitat?
Ich glaube nicht.
Keine Ahnung.
Ich glaube, so ein Löwenrudel hat dann so sein Revier und das wird verteidigt.
Okay, dann nehmen wir zwei Löwenbanden und dann Gruppen, Rassen, Rivalen, Löwenrivalen. Und da finde ich es ja fair, wenn der eine den anderen killt, dann das gehört das halt ihm. Ja, aber ich kann jetzt nicht einfach zum Staat Österreich gehen und den abstechen und dann gehört mir Österreich. Das ist halt irgendwie, das sind so Verträge, weißt du, das ist so too much, das ist so eine Ebene drüber.
Stell dir vor, so würde es funktionieren.
So. Komm her, Österreich. Komm mit dem Klappmesser, zack, zack, zack.
Und dann zack, dein Staat. Ja, ich weiß nicht, das ist alles so komplex geworden in unserer Welt jetzt, gell? Also mit Ländergrenzen und mit Gebietseinschränkungen und wie gesagt, es gibt mittlerweile sogar Grundstücke am Mond, die bereits verkauft sind. Da frage ich mich auch, wer hat sich als erstes das Recht herausgenommen zu sagen, das ist jetzt meins und das verkaufe ich.
Und ich verkaufe das.
Genau.
Weil wer, also es muss ja irgendwer gestartet haben.
Genau.
Das heißt, wenn ich jetzt plötzlich komme und sage, ja, mir gehört die Sonne. Hat halt noch keiner drüber nachgedacht, ja, genau. Aber jetzt verkaufe ich das jetzt einfach. Jetzt sage ich das. Ist doch Wahnsinn, wenn man drüber nachdenkt.
Und ihr kauft und weißt du, ich habe das aber gekauft, das ist jetzt mein nächster Vertrag.
Vor allem, okay, gehen wir nochmal zurück zu Grundstücken, okay? Das ist halt das Komische, wir bewegen uns ja nur auf der Erdoberfläche. Gehört ihm dann auch quasi alles im Himmel in dem Bereich?
Ja, das ist auch eine Frage, die ich mich
oft... Und unten, wenn ich tief grabe, wenn ich tief genug grabe, kann ich einfach unter ihn graben und dann gehört mir das?
Weil theoretisch, wenn wir die Grenzen von einem Grundstück so sehen, dass es bis in den Himmel raufgeht, dann dürftest du jedes Flugzeug, was über dein Grundstück fliegt, abschießen.
Ah, wer fliegt denn da? Da kommt mit meiner Schrotflinte her. Mit Luftdruckgewehr und schön auf eine Boeing schießen, weil der da gerade...
Oder so ein Heißluftballon, der zufällig so drüber fliegt.
Puff, und weg. Tja, ja, sind sie wohl falsch abgebogen. Das ist leider mein Grundstück.
Das Gleiche in die Tiefe gehen, so ein Grabsteil, ein Loch runter oder so ein, weiß nicht, 40-stöckiges Haus in die Tiefe, so ist dann deins.
Ja, verkapiere ich nicht. Und vor allem, warum müssen sich Tiere nicht dran halten? Ein Maulwurf kann sich einfach unter mein Haus graben und dem kann ich nichts sagen.
Naja, Tiere sind ja generell ausgenommen.
Warum? Ich bin auch ein Tier. Muss ich dumm, ist das auf irgendeinen Intelligenzquotienten quasi, weißt du, was ich meine?
Aber wenn stell dir doch mal vor, du hast ein Grundstück und die Grenzen sind nicht so definiert, dass es bis ganz nach unten und bis ganz nach oben geht und du hast halt, keine Ahnung, ein paar Meter, die definiert sind. Könntest du dann so in die Tiefe graben und dann aber so flächendeckend wirklich so hektarweise irgendwas bauen?
Was, ja, aber zu wem gehe ich da?
Zu niemandem, ist einfach, keine Ahnung, du machst das einfach. Stell dir vor, du machst so einen unterirdischen Bunker, der ist einfach so mehrere Hektar lang und geht so über das ganze Dorf oder die ganze Stadt Wien,
Marie,
oder was
auch immer. Das müssen wir geheim halten. Vor allem, ich glaube aber, unser erstes Problem ist, wir sind zu dumm, zu tief zu graben und graben einfach so ein U1 rein.
Eine wichtige Leitung.
Entschuldigung, wir sind 10 Meter zu weit hoch und dann müssen wir noch weiter runter.
Ja, du müsstest schon ziemlich tief einfach runter, gell? Also...
Aber glaubst du, da gibt es sicher auch irgendwelche Gesetze wieder? Du darfst nicht einfach graben.
Also in Wien zum Beispiel nicht, aber irgendwo am Land?
Das glaubst du?
Ich glaube, Nordkorea hat einen Tunnel nach China gegraben oder so. Oder nicht?
Ist das auch mehr dazwischen? Ah nein, Nordkorea hat da nur eine Brücke, oder? Ich glaube, Nordkorea ist mit einer Brücke mit China verbunden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist nicht so weit. Aber das bringt denen doch gar nichts.
In Wahrheit gibt es ein ganzes Tunnelsystem in der ganzen Welt und du kannst einfach unterirdisch
überall
mit so
einer
Magnetschwebebahn, ja, überall hin, so nach Amerika.
Das will doch Elon Musk machen, oder?
Wirklich?
Der will einen Tunnel von L.A. nach New York bauen, damit man da ganz schnell mit einem Schnellzug, da würde ich komplett klaustrophobisch werden.
Ja, ich auch.
Ist ja schlimmer als der Eurotunnel oder wie der heißt.
Ich finde das die Vorstellung schon so schlimm, wenn du nach England mit diesem Tunnel unter Wasser...
Ärmelkanal. Ist das der Ärmelkanal?
I don't know.
Nennen wir einen Euro-Tunnel.
Dieser Tunnel auf jeden Fall.
Ja, eben da, weil da ist ja Wasser drüber. Und wenn ein Loch reinkommt, ja, dann ertrinke ich.
Allein die Vorstellung, ich pack's gar nicht. Also ich würde zwar schon gerne mal da hinfahren mit dem Zug, aber irgendwie ist das ein ganz unangenehmes Gefühl.
Wie haben die das gemacht? Wer hat das Meer gekauft? Gehört das Meer wem?
Ja, das ist
nicht internationale Gewässer?
Ja, aber es gibt schon auch so Anspruchs... Also da gibt es zum Beispiel in Japan ganz, ganz große Streitigkeiten um die Kurileninseln, wo sie... Weißt du, da
ist... Ja, aber es sind ja nochmal Inseln.
Aber da geht es darum, wo ist die Grenze? So die Insel ist zwischen Korea und Japan zum Beispiel oder zwischen Russland und Japan. Und dann sind halt, keine Ahnung, 1000 kleine winzige Inseln. Und wer darf jetzt diese Insel benutzen für Fischfang? Da geht es hauptsächlich um Bodenschätze und so weiter. Und die streiten sich und es ist einfach nicht definiert. Es gibt keine klare Antwort.
Jetzt einfach beide?
Ja, genau. Und dann gibt es Proteste, dann schneidet sich einer einen Finger ab, weil er sagt, das war schon immer mein Fischgebiet.
Ja, ist ja egal, der wächst ja eh wieder nach. Haben wir heute gelernt, oder?
Genau. Na, da gibt es ganz, ganz viele Streitigkeiten um diese Begrenzungen vom Wasser einfach, weil, ja.
Dasselbe habe ich mich letztens... Meine Mutter fährt auf die Kanarischen Inseln und ich habe da mal geschaut, wo sind die eigentlich? Ich habe keine Ahnung.
Ja,
und die sind einfach neben Marokko. Und ich denke mir so, warum ist das Spanien?
Da hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht.
Dass die sind einfach irgendwo so ein bisschen neben Afrika. Die wirken so Mallorca-mäßig.
Ja, komplett.
Und dann gibt es aber auch, das habe ich auch noch nie kapiert, warum gehört Grönland eigentlich Dänemark? Das ist so ein kleines europäisches Land. Die haben sich einfach den größten Batzen an Polarland einfach geschnappt und gesagt, das ist jetzt unseres. Das ist das Königreich, Vereinigtes Königreich Dänemark.
Ist es nicht auch so, dass Grönland so eben sehr weiß ist und Island sehr grün?
Ja, es macht alles keinen Sinn.
Also irgendwie.
Okay, es ist aber ja noch Grönland, oder? Bin ich jetzt schon komplett bescheuert? Das heißt Grönland,
ja,
oder?
Oder?
Ist ja noch nicht grün. Ist ja knapp dran. Das ist, ja, halt ist nicht grün. Grün, das ist eine eigene Farbe.
Boah, keine Ahnung. Aber es ist weird, wenn du dir die Zusammenhänge anschaust, was wem eigentlich gehört und wie das ineinander vernetzt ist. So why? Und dass
man das dann auch wieder zurückgeben muss.
Ja.
So, die Chinesen haben irgendwann gesagt, Leute, Hongkong, ihr könnt nicht einfach Hongkong haben. So an die britische Königin und so, bitte.
Boah, die Besatzungszeiten damals halt, die waren auch, also auch Indien und so.
Ja, und dann so Opiumkriege und irgendwie sowas,
ja, ganz krasses. Ja, ich meine, das ist eh das Traurige, dass ganz viele Kriege durch Drogen ausgelöst wurden. Und da kommen wir wieder zum Schluss von dem, was wir am Anfang angeschnitten haben, unser Bewusstsein zu erweitern. Durch Drogen zum Beispiel. Und,
wollen wir Fentanyl nehmen? Worauf läuft das gerade hinaus?
Fentanyl will ich nicht nehmen, nein, danke. Aber eben in diesem Film wurde diese Droge dann freigesetzt und hat dazu geführt, dass ihr Bewusstsein eben zur kompletten Kapazität bereit war. Und Drogen haben ja die Fähigkeit, unser Bewusstsein oder unseren Parasympathikus auszuschalten und wir dadurch einfach mehr gleichzeitig wahrnehmen. Und deshalb kommt alles so bunt und verrückt oder langsam oder schnell uns vor. Und ja, da habe ich mir schon gedacht, so helfen uns Drogen, diese Kapazitäten auszuschöpfen und uns weiterzuentwickeln als menschliche Rasse, oder ist es ein negatives?
Ich glaube komplett, ich glaube ersteres. Influence. Also ich habe mich wie in einem Film gefühlt, als ich auf Mushrooms war. Weil das ist wirklich so, ich habe noch nie einen Baum so gesehen.
Ja, schon.
Aber der muss ja irgendwo so aussehen, auf irgendeiner Ebene.
Genau, nur weil wir denken, der Baum schaut
nicht wahr. Mein Gehirn blendet das gerade aus, dass es so geil aussehen kann und es denkt so, wow, wenn das jetzt immer so aussieht, dann könntest du dich auf nichts mehr konzentrieren. Und sagt dann so, nee, der Baum sieht einfach aus wie ein Baum.
Ja, genau.
Und lass mal. Und jetzt geh wieder an den PC zurück und mach deine Steuern.
Aber cool wäre es, wenn du das bewusst verändern könntest, wie der Baum ausschaut. So, jetzt habe ich Bock auf so einen normalen Baum. Und jetzt will ich erweitere ich das. Baum. Genau, jetzt will ich einen trippy Baum, der sich bewegt und fließt. Und dann kann man sich ja auch fragen, ist die Welt überhaupt so fest, wie wir denken? Weil wenn du dann
so
irgendwas...
So fest?
Ja, ja, also der Baum ist ja fest.
Ja.
Aber wenn du jetzt irgendwas nimmst und dann schwimmt er, also dann bewegt sich der Baum oder dann ist der Baum auf einmal...
Du bringst da was in mir hoch. Ich wollte mal probieren mit 19, ob ich einfach durch eine Wand durchgehen kann.
Oh, so wie in Harry Potter, durch ja, dieses Ding, ja.
Weil ich mir halt gedacht habe, so, genau. Das sind ja auch nur Atome.
Theoretisch ist nur, sie ja nicht fest.
Ja, so. Wenn ich nur mich so durchschlingel durch die Wand, dann geht das schon
irgendwie. Aber ich meine, das muss doch theoretisch ist das möglich, oder? Dass jeder Tisch und so weiter ja nur eine Sammlung an Atomen ist.
Ja, ich bin ja auch nur Atome.
Das muss ja beweglich
auch
sein.
Da ist irgendwas
sein.
Dazwischen. Ja. Ich kann mir da schon irgendwie durch.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in den nächsten, weiß nicht, 100, 200 Jahren auf irgend sowas draufkommen, dass wir auf einmal durch Wände gehen
dann
können.
Dann kommt so jemand wie Usain Bolt daher und geht einfach durch eine Gang, durch eine Wand.
Und
ab dann, ja, und ab dann so, ja, ist ganz normal. Das kann ich auch.
Stell dir vor, wir machen es nur nicht, weil es noch nie jemand gemacht hat. Und dann macht es so einen und auf einmal können wir das alle.
Ist schon mal jemand auf dem Mars geflogen? Nee, da muss nur einer machen. Ich glaube, das ist ein gutes Wort, um auszusteigen. Leute, erweitert euer Bewusstsein und probiert mal durch Wände zu gehen.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.